Deutschlandfunk. Das Feature.
In Israel gibt es jedes Jahr einen Tag, an dem man zusehen kann, wie die Erinnerung Besitz von der Gegenwart ergreift. Es ist der Yom HaShoah, der Gedenktag an die 6 Millionen im Holocaust ermordeten Juden. Noch fahren die Autos in Tel Aviv, noch laufen die Menschen eilig über den Rabinplatz im Zentrum der Stadt. Doch sobald die Sirene erklingt, wird alles stillstehen. Die Menschen werden aus ihren Autos steigen, stehen bleiben. Viele werden ihre Köpfe senken, einige die Augen schließen.
Was mir bis heute geblieben ist, ich kann nie weinen. Wir durften nicht weinen, man durfte uns nicht hören, man durfte nicht das. Und dann haben wir verstanden, das Weinen bringt uns nicht irgend weiter. Mir kratzt, mir tut weh, mir ist kalt, mir hat keinen Zweck, man darf nicht. Ich werde nur meine Eltern schlecht machen. Ja. Also wir haben nie geweint und das ist mir geblieben bis heute. Ich kann nicht weinen.
Pnina Katsir ist heute 91 Jahre alt. Als ihre Heimatstadt Tschernowitz in der heutigen Ukraine von rumänischen Faschisten eingenommen wurde, war sie 11. Mit den rumänischen Verbündeten der Nazis kamen die sogenannten Einsatzgruppen der deutschen SS, deren Ziel darin bestand, so viele Juden wie möglich umzubringen. Pnina, ihre 5 Geschwister, ihre Eltern und die Großmutter wurden ins Ghetto der Stadt gesperrt. Später wurden sie nach Rumänien verschleppt, erneut in ein Ghetto gepfercht und dort sich selbst überlassen. Ohne Nahrung, ohne Schutz vor Kälte oder Hitze.
Man hat uns nicht getötet dort und auch nicht verbrannt. Man ließ uns ganz normal sterben. Von Hunger, von Kälte, von Läuse, von Typhus, von Krätze, von Angst und speziell von Verzweiflung. Und Leute sind gestorben. Die fliegen so schnell.
Erinnerungsmonster. Holocaust-Gedenken in Israel zwischen Trauma und Politisierung. Ein Feature von Sarah Hofmann.
Heute ist das Erinnern an den Holocaust fest in die israelische Nationalerinnerung eingeschrieben. Ja, ist der Holocaust Teil der israelischen Identität. Darin sind sich alle einig, die in diesem Feature zu Wort kommen werden. Pnina Katsir und ihre Enkelin Yael, der israelische Historiker Tom Segev, der Psychiater und Sohn von Holocaust-Überlebenden Martin Auerbach, der Schriftsteller Yishai Sarit, dessen Roman Monster eine scharfe Kritik der israelischen Erinnerungskultur ist, und Noa Mekayton, Historikerin in Israels zentraler Gedenkstätte Yad Vashem. Aber was bedeutet es, wenn die Erinnerung nicht mehr persönlich, sondern kollektiv erlebt wird? Was, wenn Traumata politische Entscheidungen beeinflussen? Wenn der Holocaust gar zu politischen Zwecken missbraucht wird? Wie wird erinnert werden, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt?
Willkommen.
Vielen Dank.
Pnina Katsir lebt in einer kleinen Wohnung in Jerusalem. Plätzchen stehen auf dem Wohnzimmertisch. Heute möchte Pnina über das damals Erlebte sprechen. Jahrzehntelang aber hat sie geschwiegen.
Bevor ich dir von meinem Überleben erzählen werde, muss ich dir sagen, dass ich bis 80 Jahre nie von meinem Überleben gesprochen habe. Denn wir wollten ein gesundes und fröhliches und schöne Familie aufbauen hier in Israel und nicht im Schatten dieser Zeit leben. Nie habe ich darüber gesprochen.
Doch die Erinnerungen sind da. An die Deportation nach Transnistrien. Wie sie am Fluss Dniester standen und Rumänen sagten, man werde sie ertränken. Wie ein Soldat ihr die Ohrringe rausriss, und sich der Schmerz und die Angst für immer in ihre Seele brannten. So tief, dass Pnina, bis sie 80 Jahre alt ist, keinen Schmuck mehr tragen kann. Aus Furcht davor, dass die Erinnerungen hochkommen. Heute, nach vielen Jahren Psychotherapie, kann und will Pnina erzählen, wie ihre Familie überlebt hat.
Wir sind 9 Personen in die Lager in Transnistria, heißt das, in Ukraine, hingekommen, hingeschickt und 9 Personen zurückgekommen mit meiner Großmutter. Wir haben gekämpft und das ist dank meiner Mutter. Sie von morgens bis abends gesagt, Kinder, das wird nicht ewig dauern. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen kämpfen für unser Leben.
Während Pnina erzählt, klopft sie immer wieder mit der Faust auf den Wohnzimmertisch. So als wollte die kleine Frau ihre Worte noch einmal unterstreichen. Schräg gegenüber sitzt ihre Enkelin. Jael ist 30 Jahre alt, hat lange braune Locken. Sie hat die ganze Zeit zugehört, auch wenn sie kaum Deutsch versteht. Sie kennt die Geschichte ihrer Großmutter. Sie hat sie immer wieder zu Vorträgen begleitet und 2 Dinge verinnerlicht. Zum einen, du darfst die Hoffnung nicht verlieren, aber auch, nur gemeinsam ist man stark. So wie Pnina und ihre Geschwister im Lager jede Nacht der Großmutter die Füße wärmten, so musst du Schwächeren helfen. Deshalb studiert Jael auf Lehramt. Sie will diesen Gedanken der Solidarität an die nächste Generation weitergeben und damit dem, wie sie meint, Mainstream der israelischen Erziehung etwas hinzufügen.
Es gibt so etwas wie einen Bildungsplan in Israel. Wenn du ein Bürger dieses Landes sein willst, dann geh zur Armee, sei stark, gib alles. Ich finde das problematisch. Es ist wichtig, Schüler zu Patrioten zu erziehen, aber das reicht nicht. Man muss hinzufügen, kein Problem, geh zur Armee, aber sei ein guter Mensch.
Wie fast jede jüdische Frau und fast jeder jüdische Mann in Israel hat auch Jael ihren Dienst in der israelischen Armee absolviert. In einer Kampfeinheit. Für Frauen bis heute eine Seltenheit. Vorbild war ihre Großmutter. Pnina kämpfte kurz nach ihrer Ankunft im neu ausgerufenen Staat Israel im Unabhängigkeitskrieg. Sie bediente Abwehrkanonen. Jael machte eine andere Erfahrung. An der Grenze zu Ägypten sollte sie ihre Waffe nicht auf feindliche Soldaten richten, sondern auf Flüchtlinge. Heimlich brachte sie den Festgenommenen Decken und Essen. Sie sagt, gerade aus der Erfahrung des Holocaust müsse Israel sich moralischer verhalten als andere Nationen.
They don't take the lesson that you need to take from the Holocaust as a universal society.
Das Problem ist, dass keine universellen Lehren aus dem Holocaust gezogen werden. Heute gibt es auch in Israel so viel Rassismus und Hass.
Because today, not just in Israel, people are hating each other and there's so much violence and racism.
Wenn man in Israel kein Jude ist, sondern Araber oder aus einem anderen Land, erlebt man so viel Schlechtes. Ja, man soll an den Holocaust erinnern. Aber was lernen wir daraus? Wie schaffen wir eine bessere Welt?
Holocaust happened. Yes, it's horrifying, but what do we learn? What do we say, like how do we make a better world?
Pnina schüttelt den Kopf, während Jael spricht. Sie findet, ihre Enkelin gehe zu hart ins Gericht mit Israel, ihrer Heimat.
Für mich gibt es keinen anderen Platz auf der Welt wie Israel. Nur hier fühle ich mich sicher. Nur hier weiß ich, dass auch wenn sehr Schlimmes auf mir kann, ich kann bis zu meinem letzten Tag als Mensch leben und mich verteidigen.
Yad Vashem im April 2021. Wegen der Corona-Pandemie ist die Gedenkstätte viel ruhiger als üblicherweise um diese Jahreszeit. Ganz still ist es jedoch nicht, denn vor dem Eingang treffen immer mehr Busse mit jungen Soldatinnen und Soldaten ein. Für viele von ihnen gehört es zur Grundausbildung, einmal Yad Vashem zu besuchen. Yad Vashem ist Israels nationale Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust und ganz explizit für die sogenannten Helden des Widerstands. Ihnen ist auf dem Warschauer Ghettoplatz im Zentrum von Yad Vashem ein monumentales Bronzerelief gewidmet. Der Ghettoaufstand heißt die Skulptur von Nathan Rappoport.
Man sieht Männer und Frauen voller Muskeln, die mit Waffen in der Hand vorwärts stürmen. Das sei natürlich stark idealisiert, sagt Noah McKeithorn. Zum einen war der bewaffnete jüdische Widerstand eine absolute Ausnahmeerscheinung. Zum anderen waren die Menschen des Warschauer Ghettos nach Jahren des Hungers völlig abgemagert. Doch es verweise auf einen für den Staat Israel zentralen Gedanken des Aufstands.
Heute muss jüdische Geschichte um eine Zeile erweitert werden. Und diese Zeile heißt, die Juden haben sich gewehrt.
Noah McKeithorn, die in München aufgewachsen ist, leitet die Abteilung für internationale Bildungsarbeit in Yad Vashem. Sie sieht in dem Denkmal vor allem den Zeitgeist der ersten Jahre nach Israels Staatsgründung von 1948.
Israel wurde gegründet und 2 Stunden nach Ausrufung dieses Staates wurde er von 6 verschiedenen Armeen angegriffen. Da ging es sofort darum, sich zu behaupten und es gab da keine Zeit, um irgendwo der Vergangenheit nachzuhängen. Und so war auch diese ganze Ideologie im frühen, jungen Staat sehr stark nach vorne, sehr stark kämpferisch, sehr stark nach diesem, wir sind jetzt in der Lage, uns selbst zu verteidigen und das tun wir jetzt, darum geht es uns jetzt. Überlebende wurden am Anfang wenig gehört, manchmal gar nicht gehört, haben sich oft überhaupt nicht wiedergefunden in diesem sehr, sehr dominanten Staatsnarrativ. Überlebende wurden auch manchmal verdächtigt, quasi kollaboriert zu haben, weil wie hast du überlebt? Wieso bist du nicht ermordet worden? Sicher hast du mit den Nazis kollaboriert. Das hat man oft gehört damals.
Der israelische Historiker Tom Segev nennt diese Jahre die Zeit des großen Schweigens. Geschichten wie die von Pnina Katsir wollte damals niemand hören. Es galt, den neuen Staat aufzubauen. Stark sollten sie sein, die neuen Israelis. Die Überlebenden passten nicht ins Bild, denn sie standen für Schwäche. Der Holocaust, so Segev, war geradezu ein Tabu. Die Überlebenden trauten sich nicht, über das Erlebte zu sprechen, schon gar nicht öffentlich. Die Wende kam mit dem Eichmann-Prozess 1961. Der ehemalige SS-Obersturmbahnführer und Referatsleiter für Judenangelegenheiten war in Argentinien vom israelischen Geheimdienst Mossad gefasst worden. Israels erster Premierminister David Ben-Gurion ließ den Architekten des Holocaust in Jerusalem vor Gericht bringen.
Ata Adolf, Benoschel Adolf Karl Eichmann.
Ben-Gurion war eigentlich an Eichmann überhaupt nicht interessiert. Er war an dem Prozess interessiert. Aus historischen Gründen, glaube ich, weniger als politische Gründe. Er war interessiert daran, der ganzen Welt klarzumachen, dass Israel die Holocaust-Opfer und auch Holocaust-Überlebende vertritt. Es war sehr wichtig für Ben-Gurion, der ganzen Welt klarzumachen, besonders wenn sie Israel kritisieren. Wir sind das Land der Überlebenden.
Tom Segev, Autor von etlichen Standardwerken über die Geschichte Israels, hat gerade erst eine Biografie über David Ben-Gurion geschrieben. Er weiß unter anderem aus dessen Tagebüchern, dass Ben-Gurion den Prozess nicht nur für die Außenwirkung brauchte. Der Premierminister sah, wie gespalten die israelische Gesellschaft war, zwischen den ersten Zionisten, die größtenteils aus Osteuropa und Russland stammten, Neueinwanderern aus arabischen Ländern und Holocaust-Überlebenden. Die Gesellschaft drohte auseinanderzubrechen. Verhindern konnte dies laut Ben-Gurion nur ein tiefes, vereinigendes Erlebnis, der Prozess gegen Eichmann. Er wurde live im israelischen Radio übertragen.
When I stand before you, judges of Israel, in this court to accuse Adolf Eichmann, I do not stand alone. Here with me at this moment stand 6 million prosecutors, but alas, they cannot rise to level the finger of accusation in the direction of the glass dock and cry out J'accuse against the man who sits there.
Zum ersten Mal waren Holocaust-Überlebende erwünscht als Zeugen. Auf einmal brauchen wir sie. Und mit den Jahren, das ist etwas, was immer tiefer geworden ist, das Holocaust-Bewusstsein, dieses Element unserer Identität, die kollektive Identität ist immer tiefer geworden mit den Jahren.
Erinnerung spielt im Judentum eine besondere Rolle. Zachor, zu Deutsch erinnere dich. So lautet das jüdische Gebot, das jedes Jahr zum Pessachfest bekräftigt wird. Jede Generation soll sich so betrachten, als wäre sie selbst aus Ägypten ausgezogen. Diese Vorstellung wurde auf den Holocaust übertragen. In Yad Vashem, so Noah McKeiten, sollen die Besucher der Gedenkstätte Geschichte so erleben, als seien sie selbst dabei gewesen. Die Holocaust-Überlebenden spielen dabei eine wichtige Rolle. Überall in der Ausstellung kann man sich Videos mit den persönlichen Erinnerungen derjenigen anschauen, die am eigenen Leib erlebten, wie die Nazis Juden entrechteten, deportierten und ermordeten. Die Täter kommen im Gegensatz zu anderen Holocaust-Museen wenig zu Wort. Schließlich werde hier jüdische Geschichte aus der Perspektive des jüdischen Volkes erzählt, so McKeiton.
Man kann sich nicht vorstellen im Judentum, dass Erinnerung abstrakt sein kann, sondern erinnert werden zum Beispiel Eltern durch ihre Kinder, wenn sie den Kaddisch sagen. Erinnert wird der Auszug aus Ägypten so, als wäre ich selbst dort gewesen. Okay, das steht ja so wörtlich in der Pesach Haggadah. Also es gibt für Erinnerung immer diese Verbindung mit einer persönlichen Schiene. Das ist die Grundidee. Yad Vashem möchte erinnern an jeden Einzelnen, an jede Einzelne.
Juditha Altmann, Klaus Zindel,
Isa Abtowitsch, Robert Treumann, Franz
Zuckermann,
Hertha
Sami Wolf, Sami Wolf,
Käthe Berg, Henry Mandelbaum,
Kurt Borg,
Sophie
Borg,
Ascher,
Franz Färber,
Fritz Nikusch,
Sophie Ascher,
Blanka Einhorn,
Nils Uberski,
Olga Mendel Drachmann,
Hugo Kuhn,
Nina Weitz,
Heinz Berlin-Ardl,
Jenta Dvorec,
Eva Olga Andrasch, Müller,
Irma Lampuniti,
Moritz Andras,
Elena Farkas,
Eisenstein,
Ignaz Zattenbach,
Robert Reul,
Charlotte Maria Rosenstock,
Robert Lagren,
Berkowitz,
Hertha Bruck,
David Mosche Vogel, Lore Franken, Anna Dalla Volta.
Ziel der größten Holocaust-Gedenkstätte der Welt ist es, die Opfer aus der Masse der unbegreiflichen Zahl von 6 Millionen zu befreien. Besonders deutlich wird dies in der sogenannten Halle der Namen am Ende des Museums. Wer in dem kreisförmigen Gedenkraum nach oben blickt, kann die Fotos von einigen von ihnen sehen. Kinder in Festtagskleidern für die Kamera schick gemacht, ältere Rabbiner mit langem Bart, junge Frauen, die in die Kamera lächeln.
Margarete van der Waal, Susa Beck, Robert Lagré.
4,8 Millionen Namen hat Yad Vashem mittlerweile recherchiert. Nachzulesen im Museum und online.
Jenny Zuberski,
Florika Liebmann, Bella Rodnianski, Elisabeth Gersch und ihre Tochter Eva, Svi Segal, Heinrich und Margarete Jacobi,
Eva Andras.
Man könnte immer weiterlesen.
Siegfried Baumann, Olga Müller,
Moshe Vogel,
Heinz Berne,
Harry Arde,
Lore Franken,
Alberta Kahn,
Margarete van
Adolf
der Wald.
Abraham
Gegenherz. Doch die Halle der Namen ist nicht die letzte Station in der Dauerausstellung von Yad Vashem. Am Ende des unterirdischen, schlauchförmigen Ganges gelangen die Besucher auf einen Balkon und blicken auf die Berge Jerusalems. Am Ende der Vernichtung steht das Licht, das Leben, symbolisiert durch die Bäume und die Vögel, die man zwitschern hört. So kann man es interpretieren. Viele sehen es auch so. Auf die Katastrophe der Shoah folgt der Staat Israel, der einzige Garant für das Überleben des jüdischen Volkes. Die Staatsgründung wird zur Antwort auf den Holocaust. Kaum ein israelisches Kind kennt nicht den in Israel für den Holocaust verwendeten Begriff Shoah, hebräisch für Katastrophe. Dies gilt schon für die Jüngsten. Selbst Kindergartenkindern wird, wenn auch mit dem Verweis, dass dies vor sehr langer Zeit passierte, erklärt, warum am Yom HaShoah die Sirene erklingt. Für die älteren Schüler wurden mit den Jahren immer mehr Unterrichtsstunden zum Thema Holocaust hinzugefügt, so der Historiker Segev. Und die meisten von ihnen fahren in der Oberstufe nach Polen, in die ehemaligen Vernichtungslager, eine Reise organisiert von Yad Vashem und dem Bildungsministerium. Doch was, wenn die jungen Leute die falschen Schlüsse ziehen aus diesen Bildungsreisen ins Grauen? Der israelische Autor Yishai Sarit findet, Schüler würden in Israel viel zu jung mit den Orten des Schreckens wie Auschwitz konfrontiert, die sie noch gar nicht verarbeiten könnten. Im Zentrum seines 2019 erschienenen Romans Monster stehen die Schülerreisen in die ehemaligen Vernichtungslager im heutigen Polen. Sarits Ich-Erzähler, ein Historiker, arbeitet als Reiseleiter. Der Roman ist formal ein Bericht an den Direktor von Yad Vashem, seinen Chef.
Seltsamerweise hörte ich sie gerade in Majdanek, auf dem wenige hundert Meter langen Weg von den Gaskammern zum Mausoleum und Krematorium, über Araber reden. In Flaggen gehüllt flüsterten sie: Araber, so müsste man es mit den Arabern machen. Nicht immer, nicht bei allen Gruppen, aber häufig genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben. Ich stellte mich taub, es interessierte mich nicht. Sollten sich ihre Lehrer darum kümmern. Aber gehört habe ich es, Herr Direktor, das kann ich nicht leugnen.
It wasn't so easy to write it. It's very unpleasant.
Es war nicht leicht, das zu schreiben. Es ist höchst unerfreulich und auch problematisch, weil es Vergleiche aufwerfen könnte, die ich so gar nicht ziehen will. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist furchtbar und traumatisch, kann aber natürlich nicht mit dem Holocaust verglichen werden. Doch ich wollte ehrlich sein, mit mir und den Lesern. Denn ja, man hört solche Stimmen heutzutage in Israel, in den sozialen Medien und anderswo. Es gibt sie und ich wollte sie nicht unterschlagen.
Das Monster der Erinnerung ist wütend. So kann man den Roman streckenweise interpretieren. Doch seine Rachegedanken richten sich gegen die Falschen, nämlich gegen die Palästinenser und gegen Polen, weil dort die ehemaligen Lager stehen. Deutschland, findet Sarit, käme im offiziellen israelischen Gedenken hingegen zu gut weg. Wenn es nach ihm ginge, würde er die Auschwitz-Reisen junger Israelis in Berlin beginnen lassen. Von dort sollten sich die Jugendlichen auf den Weg in den Osten machen, weil es deutlicher machen würde, wer die eigentlichen Täter waren. Die Deutschen. Yishai Sarit spitzt drastisch und bitterböse zu, wenn er den Reiseleiter seines Romans erzählen lässt.
Auf die Deutschen hatten sie keinen Hass, die Kinder in meinen Gruppen. Ganz und gar nicht. Nicht einmal annähernd. Die Mörder kamen kaum vor in dem Narrativ, das sie sich schufen. Die Polen waren ihnen viel eher verhasst. Wenn wir in Städten und Dörfern auf der Straße unterwegs waren, mit der örtlichen Bevölkerung in Berührung kamen, machten sie abfällige Bemerkungen über Pogrome, die Kollaboration, den Antisemitismus. Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Sie sahen total cool aus in diesen Uniformen, auf ihren Motorrädern, entspannt, wie die Models auf Straßenreklamen.
Im Verlauf des Romans wird klar, nicht nur für den Protagonisten persönlich wird die Erinnerung zum Monster, das Tag und Nacht seine Gedanken bestimmt. Es ist auch der gesamte Erinnerungsbetrieb, der sich zu einem abstrusen Ungetüm entwickelt hat. In Sarits Erzählung entwickeln junge Israelis ein Holocaust-Computerspiel, bei dem die Vernichtungslager befreit werden sollen. Und für eine Gedenkfeier fliegen israelische Kampfflugzeuge über Auschwitz, um in einer fingierten Rettungsaktion die Insassen zu evakuieren. Das Erinnern verkommt zur Performance, die vor allem nationalistischen Interessen dienen soll. Was im Roman surreal erscheint, ist gar nicht so fiktiv. 2003 flogen tatsächlich israelische F-15-Flieger über Auschwitz. Die Piloten gaben dabei das Versprechen ab, die jüdische Nation und das Land Israel für immer zu beschützen.
Ich glaube, dass meine Kritik, die ist besonders gegen die Politisierung des Holocausts, und zwar sowohl auf links und auf rechts. Auf rechts natürlich die nationalistische, also jeder arabische Staatsoberhaupt, einschließlich Sadat von Ägypten, ist irgendwann mal in Israel mit Hitler verglichen worden. Jetzt war ein Treffen zwischen dem israelischen Sicherheitsminister Gantz mit dem Palästinenserführer Abbas. Dann sagte gleich ein anderer Minister, nein, aber der Abbas ist doch ein Holocaust-Leugner. Wie kann man sich mit dem treffen? Also die Ausnutzung des Holocaust auf links natürlich oft der Vergleich. Wir tun dasselbe, was die Nazis getan haben. Im Haaretz wird Gaza manchmal als Ghetto beschrieben, das Ghetto in Gaza. Ich sage immer, die Dinge, die wir in den besetzten Gebieten tun, die sind zu schlimm, nicht weil sie zu vergleichen sind mit den Nazi-Verbrechen, sondern obwohl sie nicht zu vergleichen sind.
Im April 2021 nutzte der damalige Premierminister Benjamin Netanyahu die Gedenkfeier am Yom HaShoah, um vor einem Atomabkommen mit dem Iran zu warnen. Niemand werde Israel seines Rechts und seiner Kraft berauben, sich gegen die Gefahr der Auslöschung zu verteidigen, sagte er in seiner Rede in Yad Vashem. Gegen die Nazis, so Netanyahu, konnte das jüdische Volk sich nicht verteidigen, jetzt aber schon.
Er neigt sehr dazu, arabischen Terrorismus mit Nazi-Verbrechen zu vergleichen. Er neigt sehr, Iran mit dem Dritten Reich zu gleichzusetzen. Immer wieder. Also wie er das geprägt hat, erstmal dadurch, dass er jeden Abend im Fernsehen darüber spricht. Er hat ein ganzes Ministerium gebildet, was das Ziel hatte, anti-israelische BDS zu bekämpfen. Und zwar mit der Idee, dass das antisemitisch, Nazi, also die Kritik an der Politik der israelischen Regierung gleichzusetzen mit Antisemitismus und Antisemitismus mit Nazis. Also das ist so die Kette.
BDS, das ist die pro-palästinensische Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft. Unter Netanyahu sei die israelische Gesellschaft nach rechts gerückt, das sagt nicht nur Tom Segev. Yad Vashem steht in der Kritik, sich mit dieser Politik gemein gemacht zu haben, auch indem immer wieder rechtspopulistische Staatsgäste in der Gedenkstätte empfangen wurden. Darunter Ungarns Premierminister Viktor Orban, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro oder der Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini. Die Kritik, Yad Vashem wasche die Rechtspopulisten vom Vorwurf des Antisemitismus rein. Noah McKeiton, die Leiterin der Bildungsarbeit von Yad Vashem, formuliert ihre Bedenken vorsichtiger.
Yad Vashem ist immer sehr wichtig gewesen, sich nicht politisch auf ein Lager zu schlagen, sondern den Versuch zu machen, politisch neutral zu bleiben. Das ist natürlich schwierig. Wir wissen alle, wie kompliziert es ist, politisch neutral zu sein, um wirklich eine Sache ganz klar zu machen, nämlich die, dass der Holocaust nicht politisch instrumentalisiert werden darf. Und das passiert natürlich. Er wird auch von israelischen Politikern instrumentalisiert, ja, und er wird auch von europäischen Politikern instrumentalisiert. Immer wieder passiert es.
Yad Vashem ist eine staatliche Institution, deren Gründung 1953 vom Parlament, der Knesset, beschlossen wurde. Die Regierung bestimmt seit jeher die grundsätzliche Ausrichtung der Gedenkstätte mit. Als jedoch im November 2020 Benjamin Netanyahu den ehemaligen Brigadegeneral Effie Eitam als Vorstandsvorsitzenden nominierte, brach ein Proteststurm los. Denn Eitam gehört nicht einfach den extremen Rändern der politischen Rechten an. Er setzte sich dafür ein, arabischen Israelis das Wahlrecht abzuerkennen. Und während der ersten Intifada soll er befohlen haben, palästinensische Gefangene zu Tode zu prügeln. Dies sagten später 4 Soldaten aus, die von einem Gericht für die Tat verurteilt wurden. Mehr als 800 renommierte Holocaust-Forscherinnen und Forscher, Historikerinnen und Intellektuelle unterschrieben einen offenen Brief gegen die Nominierung Eitams. Mit Erfolg. Im August dieses Jahres wurde von der neuen israelischen Regierung der ehemalige Diplomat Dani Dayan als Vorsitzender von Yad Vashem ernannt. Kein Zufall, meint Tom Segev. Schließlich bewege Yad Vashem sich permanent auf schwierigem diplomatischen Parkett. Beispiel Polen. Im August 2018 unterzeichneten Israel und Polen eine gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus. Sie legten damit ihren Streit über ein polnisches Gesetz bei, das jeden unter Strafe stellt, der die polnische Nation der Mittäterschaft von Nazi-Verbrechen bezichtigt. Zum ersten Mal in der Geschichte stellte sich die Institution Yad Vashem gegen einen Beschluss der Regierung. Die Erklärung enthalte historische Unwahrheiten und untergrabe die Forschungsfreiheit. Bei anderen Äußerungen Netanjahus beschloss Yad Vashem hingegen, zu schweigen.
Sie haben sich zum Beispiel nicht gegen Netanjahu ausgesprochen, als der eines Tages behauptet hat, dass Hitler die Idee bekommen hat, die Juden zu vernichten, von dem palästinensischen Führer Haj Amin al-Husseini, der gehofft hatte, falscherweise, dass Hitler ihn unterstützen würde. Aber es gibt dieses Treffen zwischen Haj Amin al-Husseini. Auf einmal hat Netanyahu behauptet, dass während dieses Gespräches Hitler die Idee bekommen hat, die Juden zu vernichten. Netanyahu hatte so eine ganze Reihe von historischen Erfindungen in seiner Karriere und das war eins davon. Und Yad Vashem hat dann eben nicht gesagt, lieber Premierminister, das ist doch Unsinn. Das macht uns zum Spott in der ganzen Welt.
Ist die Institution Yad Vashem gar mitverantwortlich, wenn es darum geht, die Palästinenser als Nachfolger der Nazis darzustellen? Der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm bejaht dies in seinem Buch »Israel, eine Utopie«, das 2020 erschien. Darin geht er mit der Gedenkstätte hart ins Gericht. Unter anderem führt er die von Yad Vashem herausgegebene Enzyklopädie des Holocaust an, in der al-Husseini genauso viel Platz eingeräumt wird wie Hitler. Der Historiker Tom Seger versucht es positiver zu sehen.
Im ursprünglichen Museum war das letzte Bild, was ein Besucher sah, das berühmte Bild, wo der palästinensische Führer Haj Amin al-Husseini Hitler gegenüber sitzt. Man sah Holocaust und bevor man das Museum verlässt, das letzte Bild, was man mit sich nimmt, ist Hitler und die Araber. Und das haben sie jetzt nicht mehr. Das Bild von dem Haj Amin al-Husseini ist genau da, wo es historisch hingehört, nämlich genau da, wo es eine muslimische SS-Einheit gab, die der Mufti, der Husseini, befördert hat und dort gehört es hin, unter SS-Einheiten in anderen Ländern.
Doch die Kritik des 40-jährigen Philosophen Böhm reicht weiter. Er meint, die arabischen Israelis, die rund 20% der Bevölkerung ausmachen, wurden bei der Schaffung einer kollektiven Identität seit dem Eichmann-Prozess bewusst ausgegrenzt.
Das Holocaust-Gedenken war in Israel nie als staatsbürgerliche Pflicht gedacht, die alle israelischen Bürgerinnen geeint hätte. Es wurde vielmehr, und das scheint selbstverständlich, aber ist es das auch, zu einer ausschließlich jüdischen Angelegenheit gemacht.
Die Schlussfolgerung des Philosophen, Israel müsse seine nationalistische Erinnerungspolitik in ein patriotisches, gleichberechtigtes Gedenken überführen, das alle Bürger einbezieht. Und dazu gehöre auch die Anerkennung des Traumas der anderen. Damit meint er die Nakba, das arabische Wort für Katastrophe. Mit diesem Begriff bezeichnen die Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung, die mit der Staatsgründung Israels einherging. Anders sei ein Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in einem Staat nicht möglich, so Böhm. Mit seinen Thesen gilt Böhm in Israel vielen als Linksextremer, dessen Äußerungen den Feinden Israels in die Hände spielten. Vergleiche mit der Nakba relativierten den Holocaust, argumentieren seine Kritiker. Der Historiker Tom Segev plädiert, wie Böhm, dafür, dass Israel historische Verantwortung für die Flucht und Vertreibung der Palästinenser übernimmt. Dies bedeutet auch, dass die Geschichte der Palästinenser in den Schulen unterrichtet werden müsste. Bislang ist dies eine Ausnahme. Zugleich ist Segev aber der festen Überzeugung, dass die kollektive israelische Identität folgerichtig eine jüdische ist.
Es handelt sich um eine jüdische Erinnerung, es handelt sich um eine jüdische Katastrophe, es handelt sich um ein Verbrechen gegen die Juden und es leben in Israel sehr viele Israelis, die nicht jüdisch sind. Die haben ihre eigene Erinnerung, auch historische Erinnerung, auch religiöse Erinnerung. Juden fasten auch nicht zu Ramadan. Es gibt aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, immer mehr Araber, die integriert werden wollen in die israelische Gesellschaft und Verständnis zeigen für Holocaust.
Insgesamt ist Segev aber wenig optimistisch. Seit Mitte Juni 2021 hat Israel eine neue Regierung. Naftali Bennett steht an der Spitze einer Koalition, die sich unter dem Titel Wandel zusammenfand. Doch Tom Segev glaubt nicht an eine politische Neuausrichtung. Dies gelte sowohl für den Friedensprozess als auch für die Erinnerungspolitik.
Ich glaube, dass die ersten Monate der neuen Regierung zeigen, dass sie in den Schritten Netanjahus läuft, nur eben in anderem Stil. Alles ist irgendwie lebensgroß geworden. Zur Zeit Netanjahu war alles irgendwie gigantisch und sensationell.
Wie aber sieht die Zukunft des Erinnerns in Israel aus? Wird und sollte der Holocaust für immer Teil der israelischen Identität bleiben? Die meisten Israelis würden die Frage vermutlich mit Ja beantworten. Es gibt jedoch einige wenige Intellektuelle, die das Gebot des Erinnerns in Frage stellen. Sie beziehen sich dabei auf den israelischen Wissenschaftshistoriker und Philosophen Yehuda Elkanah, selbst ein Überlebender. Mit 10 Jahren war Elkanah nach Auschwitz verschleppt worden. Am 2. März 1988 erschien in der israelischen Tageszeitung Haaretz sein Text »The Need to Forget«, auf Deutsch »Warum wir vergessen müssen«. Eine provokante These, in der er dafür plädiert, der jungen Generation nicht länger das Gebot des »Erinnere dich« aufzubürden.
Hart und fühllos deklamierten wir ein Zachor, ohne jede Erklärung. Zu welchem Zweck? Was soll ein Kind mit diesen Erinnerungen anfangen? Viele dieser Bilder des Schreckens können als Aufruf zu fortwährendem und blindem Hass interpretiert werden.
Vergessen, um sich als Gesellschaft endlich von dem Monster zu befreien? Elkanah ist inzwischen verstorben und wurde in Israel lange nicht rezipiert. Nun aber, mehr als 30 Jahre später, bezieht sich der Philosoph Omri Böhm explizit auf Elkanah, wenn er von einer künftigen Politik des Vergessens schreibt.
Wirklich? Die Shoah vergessen? Der Gedanke klingt obszön, als wolle man den Holocaust aus der Geschichte ausradieren. Doch es geht darum, den Holocaust neu zu erinnern, als gemeinsames Erbe aller Staatsbürger.
Auch der Autor Yishai Sarit kennt den provokanten Text von Yehuda Elkanah. Doch Sarit, dessen Name eine Bedeutung hat, zieht andere Schlüsse. Sein Großvater väterlicherseits hieß ursprünglich Snyder. 1945 änderte er den Familiennamen in Sarit, auf Hebräisch Überbleibsel, weil er als einziger seiner Familie die Shoah überlebt hatte.
Ich glaube nicht, dass wir vergessen sollten. Im Gegenteil, wir müssen erinnern. Die meisten meiner Großeltern wurden in Osteuropa ermordet. Ich kann sie nicht vergessen und auch diejenigen nicht, die dafür verantwortlich sind. Gleichzeitig sollten wir aber etwas in unserem Denken ändern. Wir müssen damit aufhören, uns selbst als Opfer zu betrachten und uns stattdessen als unabhängige, starke, erwachsene Menschen zeigen. Und wir sollten sehen, was unsere moralischen Verpflichtungen sind, gerade weil wir Opfer, weil wir hilflos waren.
Dass die Erinnerung ein Monster sein kann, so wie in Yishai Sarits Roman, weiß auch Martin Auerbach. Der Psychiater leitet das Zentrum für psychosoziale Hilfe für Überlebende des Holocaust in Jerusalem, kurz Amcha. Auf Hebräisch bedeutet dies einer von uns. Seit 1987 können hier nicht nur Holocaust-Überlebende eine Therapie beginnen und andere Menschen treffen, die Ähnliches durchgemacht haben, sondern auch ihre Kinder und Enkel. Auerbach stellt Mechanismen der Traumatisierung in der gesamten israelischen Gesellschaft fest.
Die israelische Gesellschaft hat das Trauma des Holocaust immer im Hintergrund. Die Frage ist nur, wie bewusst sind sie sich davon? Wie gehen sie damit um? Können sie das verarbeiten oder können wir das verarbeiten? Können wir das in einem Kontext bringen, dass wir das aufarbeiten? Weil ohne Aufarbeitung ist das etwas Virulentes, ist das etwas Gefährliches, etwas, das negative Reflexhandlungen eines Staates hervorrufen können. Zum Beispiel so eine polarisierende Grundhaltung wäre, wir stehen alleine als kleine Minderheit, dieser kleine Staat am Rande des Meeres. Die gesamte Welt rundherum könnten unsere Feinde sein. Das wäre so eine Einstellung und aufgrund so einer Einstellung kann man dann schwierig Friedensverhandlungen machen.
Auerbach weiß, wie viele der Traumata sich von einer auf die nächste Generation übertragen haben. Die Kinder der Überlebenden, so sagt er, wuchsen oft mit Geheimnissen auf. Sie hörten Albträume der Eltern, die sie nicht verstanden, auch weil oft eine fremde Sprache gesprochen wurde. Und die Kinder trauten sich nicht nachzufragen. Die Zeit des großen Schweigens, wie der Historiker Tom Segev sie nennt, herrschte doppelt, gesellschaftlich und in den Familien. Der dritten Generation aber, so weiß Auerbach, konnten die Großeltern leichter von dem erzählen, was sie erlebt hatten. Auch weil gesellschaftlich ein anderes Klima herrschte. Nun fragt Auerbach sich, wie die folgenden Generationen mit der Geschichte des Holocaust umgehen, wie sie erinnern werden.
Das Wichtigste ist, dass das nicht nur eine Pflicht ist und eine Last, ja, das muss man machen und schon wieder Gedenktag und so weiter und schon wieder reden die darüber und schon wieder und warum und so weiter, sondern im Gegenteil. Ja, es ist eine Belastung, es ist schwierig, es ist eine Bürde, aber es ist auch eine große Quelle von Bereicherung. Aufarbeiten bedeutet, dass mein Leben reicher wird.
Die 91-jährige Pnina Kazia hat es geschafft, mit den Schrecken der Vergangenheit zu leben. Auch dank Amcha. Seit mehr als 10 Jahren geht sie jede Woche ins Amcha-Zentrum in Jerusalem zur Therapie. Heute schöpft sie Kraft daraus, von ihrer Kindheit und Jugend in der Ukraine und dem von den rumänischen Verbündeten der Nazis besetzten Transnistrien zu erzählen. Auch wenn es ihr noch immer schwerfällt, vor allem vor Schulklassen.
Ich sage, Kinder, mir ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Seelisch sehr schwer, wieder und wieder und wieder darüber zu sprechen. Es war eine grausame Zeit, unmenschliche Zeit. Aber ich weiß auch, dass für euch das zu hören, ist nicht leicht. Aber beide müssen wir das tun. Man darf das nicht vergessen und nicht gleichgültig sein für Leiden für andere Menschen.
Pnina weiß, lange wird sie nicht mehr berichten können. Die Frage, was dann bleibt, treibt sie um. Wird der Holocaust irgendwann nur noch eine Episode in den Geschichtsbüchern israelischer Kinder sein? Ihre Enkelin Yael macht ihr Hoffnung.
Wenn sie mir irgendwann einmal sagt, Yael, ich will das nicht mehr machen, dann werde ich mich einarbeiten und es zu meiner Aufgabe machen, für sie zu sprechen. Ich werde zum Beispiel erzählen, unglaublich, dass jemand, der wie sie den Holocaust erlebt hat, an das Gute im Menschen glaubt. Sie hat das Schlimmste im Menschen gesehen und sagt einfach, das war furchtbar, aber wir sollten uns jetzt fragen, wie können wir verhindern, dass es in einer Gesellschaft zu so etwas kommt?
Während Yael spricht, schimmert etwas von Pnina in ihr auf. Derselbe Kampfesgeist und dieselbe Menschenliebe. Und doch Yael ist nicht Pnina. Das Ungeheuer, das ihre Großmutter lange gefangen hielt, ist für sie weniger angsteinflößend. Sie will, dass es der nächsten Generation gelingt, zu erinnern und zugleich das Monster nicht weiterzugeben, sondern es zu besiegen.
Erinnerungsmonster. Holocaust-Gedenken in Israel zwischen Trauma und Politisierung. Ein Feature von Sarah Hofmann. Mit Nele Rosetz, Bettina Kurt, Toni Jessen und Martin Engler. Ton und Technik Jean Jimczak. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.